und schließe ja mit.
Vielen Dank, Herr Professor. Da könnten Sie noch stundenlang ins Detail gehen und wir könnten auch noch stundenlang zuhören, aber heute gibt es diese Zeit ganz einfach in der Form nicht. Herr Professor Mangold, im Leitungsgraben haben Sie Ihr Referat betitelt. Wie kommen Sie zu diesem Titel, im Leitungsgraben?
Wie ich dazu komme? Ja, weil er diese doppelte Bedeutung hat. Also es werden Leitungen gegraben oder jedenfalls wartet man schon lange darauf, dass man sehr große Leitungen graben kann, um die Energieversorgung der Europäischen Union zu diversifizieren. Aber im Graben heißt im Deutschen natürlich auch, es gibt den Schützengraben. Und das soll auch verdeutlichen, dass über dieses Graben von Leitungen auch Gräben entstehen, in denen man sich schon sehr heftig wechselseitig bekämpft. In englischen Übersetzungen lässt sich das auch nicht so deutlich machen, was diese doppelte Wortbedeutung von Leitungsgraben tatsächlich ist. Im Deutschen schon. Also wir sind im Leitungsgraben. Der Prozess des Baus neuer Pipelines führt einfach dazu, dass Konflikte sich verstärken und dass sich Bruchlinien auftun, insbesondere zwischen der Europäischen Union und Russland, die negative, dauerhafte Konsequenzen haben, über die man sich, so würde ich meinen, in der Europäischen Union, vor allem in der Europäischen Kommission, nicht so ganz bewusst ist. Ich glaube auch, dass man da dabei ist, sich selber langfristig sehr zu schaden für einen kurzfristigen Nutzen, der sich vielleicht gar nicht materialisiert.
Sie sind mitten im Referat. Bitte sehr.
Okay, diesmal passe ich auf. Ja, meine Damen und Herren, ich habe schon kurz angedeutet und ich bin auch im Graben, nämlich im Schützengraben, nämlich ich kämpfe gegen 10 Minuten, die sehr rasch vorbeigehen werden. Ich möchte daher es versuchen, so allgemein wie möglich, aber trotzdem so nutzbringend wie unter dieser Vorgabe möglich zu illustrieren. Mein erster Slide zeigt Ihnen ein Grundproblem. Die Europäische Union ist im Augenblick noch immer sehr stark von fossilen Brennstoffen abhängig. Im Durchschnitt etwa 40% des Primäraufkommens kommt aus dem Brennstoff Öl, noch immer etwa 15% aus dem Brennstoff Kohle und etwa 25% aus dem Brennstoff Gas. Und im Bereich des Gases, wo sich in den letzten Jahrzehnten ein starker Zuwachs am Gaskonsum sowohl für Stromgewinnung als auch für Mobilität, als auch für industrielle Prozesse, als auch für Heizung ergeben hat. Also neben diesem starken Zuwachs an Erdgaskonsum geht die Produktion an Erdgas in der Europäischen Union zurück, vor allem bislang traditionell stärksten Produzentenland Großbritannien, das in etwa 20 Jahren nur mal etwa 10 Milliarden Kubikmeter Gas fördern wird. Vor etwa 10 Jahren waren es noch mehr als 100 Milliarden Kubikmeter. Das heißt, der Importbedarf der Europäischen Union wird deutlich steigen. Auf dieser Karte sehen Sie, wie deutlich dieser Importbedarf gestiegen ist. Wir halten momentan bei etwa 2/3 des in der Europäischen Union konsumierten Gases als importiertem Gas. Und bei all den Trends, die natürlich unwegbar sind, ist davon auszugehen, dass sich bis 2020 diese Abhängigkeit auf bis zu 80%, bis 2030 auf bis zu 90% erhöhen wird. Also eine enorme Importabhängigkeit für einen für die Wirtschaft wesentlichen Energieträger. Die Internationale Energieagentur in Paris geht davon aus, dass verglichen mit dem heutigen Importvolumen der Importbedarf um bis zu 70% wachsen wird bis zum Jahr 2035. Und Ihnen ist natürlich klar, dass einer der wichtigsten Versorger der Europäischen Union im Bereich Gas als fossilem Brennstoff Russland ist. Russlands Anteil, lassen Sie mich die aktuellen Daten sagen, liegt im Augenblick wieder bei etwa 26% des in der Europäischen Union konsumierten Gases. Norwegens Anteil bei knapp unter 30% mittlerweile und der drittstärkste Versorger Algerien liefert derzeit etwa 16% des in der Europäischen Union konsumierten Gases. Das nur als kurzer Hintergrund, um zu verstehen, dass es ein zentrales politisches Ziel, ein sicherheitsstrategisches Interesse sein muss der Europäischen Union, die Lieferländer und die Lieferleitungen in die Europäische Union im Gassektor zu diversifizieren. Und dabei ist Europa eigentlich ohnehin in einer sehr vorteilhaften Situation, weil es rund um sich, wenn wir an Nordafrika denken, wenn wir an den Mittleren Osten denken, sehr viele gasproduzierende Länder hat. Aber ein ganz wichtiger zukünftiger Akteur für dieses Diversifizierungsvorhaben der Europäischen Union ist eben der Kaspische Raum mit den Produzentenländern Aserbaidschan und Turkmenistan im Zentrum und mit der Türkei als einem Transitland oder, wenn es um türkische Interessen geht, mit der Türkei als einem Hub im Bereich des Energietransites für Gas nach Europa. Für die Türkei ist ein ähnliches Diversifizierungsinteresse gegeben, weil a. der Importbedarf in der Türkei noch stärker ist. Der Gaskonsum, Sie sehen es hier in der Türkei, ist in den letzten Jahren exorbitant gewachsen und gleichzeitig, anders als in der Europäischen Union, kein Gas produziert wird. Die Türkei ist also im Bereich der fossilen Brennstoffe, und das ist eben nicht nur Gas, sondern auch Kohle, aber auch Öl, abhängig von Importen. Und für die Türkei ist Russland einer der wichtigsten Versorger. Die Türkei erklärt auch ein wenig die von mir im ersten Referat skizzierte strategische Neuausrichtung in den bilateralen Beziehungen in den 2000er Jahren. Russland liefert ungefähr 47% mittlerweile, aktuelle Daten, des gesamten Gasimportes der Türkei. Das heißt, auch die Türkei hat und deren Energiebedarf wächst noch sehr viel stärker als der Energiebedarf der Europäischen Union, aus vielen Gründen. Starkes Wachstum, niedrige Energieeffizienz. Die Türkei ist genauso interessiert daran, Bezugsquellen zu sichern und sie ist genauso interessiert daran, die Diversifizierung dieser Bezugsquellen, was die Länder betrifft, als auch was die Leitungen betrifft, voranzutreiben. Und hier ergibt sich die Schnittmenge zwischen den europäischen Interessen in der Region und den türkischen Interessen. Die Türkei kann für die Europäische Union ein Transitland, ein Hub werden. Und weil die Europäische Union ein nachhaltiges Interesse hat, Überleitungen, die Anbindung an die Gasproduktion im Kaspischen Raum zu schaffen und die Leitungen aus geografischen Gründen, aber auch aus politischen Gründen prioritär über türkisches Territorium führen zu wollen, sichert das der Türkei indirekt auch wachsende Energiesicherheit, weil damit werden Leitungen gebaut, die das Gas auf türkisches Territorium bringen. Und weil dieses Gas auch weiter nach Europa fließt, wird das Risiko, dass die Türkei von diesen Gaslieferungen irgendwann aus politischen Gründen abgeschnitten werden könnte, minimiert. Hier ist also ein kongruierendes Interesse festzustellen zwischen der Europäischen Union und der Türkei. Was ich jetzt tun möchte, ist eigentlich Harakiri, aber es geht nicht anders. Das, was Herr Professor Hoppe schon angedeutet hat, ist diese enorme Pipeline-Rivalität und ich möchte Ihnen es so einfach wie möglich skizzierend sagen, wo wir im Augenblick stehen. Also wenn wir zunächst einmal von den Diversifizierungsbemühungen im Norden Europas absehen und uns wirklich nur auf die Region konzentrieren, dann sehen Sie hier, dass es zwei große rivalisierende Projekte gibt. South Stream, ein russländisches Projekt mit Beteiligung der italienischen Eni, mit Beteiligung von BASF Wintershall und Electricité de France. Dieses Projekt Russlands ist Teil eines russischen Diversifizierungsinteresses, weil Russland unabhängiger werden wollte und schon deutlich unabhängiger geworden ist von der Ukraine als dem zentralen Transitland für russländisches Erdgas nach Europa. Man hat andere Leitungen gebaut, Nord Stream, andere kennen sie auch als Schröder Pipeline, man hat gebaut die Yamal-Leitung, man hat Blue Stream schon gebaut, in Nutzung seit 2005 und nun möchte man eben South Stream bauen. South Stream ist eigentlich ein gigantisches Projekt, vielleicht zu gigantisch. 63 Milliarden Kubikmeter Gasdurchsatz soll damit erzielt werden. Und ein strategisches Ziel Russlands für diesen Gasdurchsatz von 63 Milliarden über South Stream ist zum einen, die Ukraine als Transitland enorm zu schwächen und damit eine Druckmöglichkeit auf die Ukraine eine politische Druckmöglichkeit auf die Ukraine zu haben und umgekehrt eine Situation herbeizuführen, wo sie nicht von Transitländern aus dem postsowjetischen Raum abhängig ist und drittens ganz besonders wichtig, das zu stören, was für die Europäische Union so wichtig ist, nämlich das, was wir als südlichen Gaskorridor kennen. The Southern Gas Corridor, wie es die Europäische Kommission seit 2009 nennt. Noch ganz kurz zu South Stream. South Stream ist also eine Leitung, wo es in den letzten Tagen jetzt auch schon finale Investitionsentscheidungen gegeben hat, die man in den nächsten Monaten zu bauen beginnen möchte. Zunächst einmal den Unterwasserabschnitt, der technisch eine Herausforderung ist, der auch sehr kostenintensiv ist. Und South Stream wird dann weitergeführt werden auf dem Kontinent von Bulgarien über Serbien, Ungarn und wir in Österreich hoffen alle noch immer, aber die Hoffnung wird immer etwas weniger berechtigt, dass South Stream auch in Baumgarten bei Schwechat enden wird, aber vielleicht geht sie doch nur nach Slowenien und von dort noch nach Norditalien. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, weil South Stream nicht im Kern unserer Betrachtung hier ist. Ich möchte nur sagen, wie wichtig die Türkei im Hinblick auf South Stream ist, denn aufgrund der völkerrechtlichen Bestimmungen muss eines der Anrainerstaaten, eines oder mehrere, die Zustimmung geben, dass die Leitung South Stream auf dem Boden des Schwarzen Meeres in einer exklusiven Wirtschaftszone oder sogar in den Hoheitsgewässern verlegt wird. Und da gab es Schwierigkeiten mit der Ukraine, klarerweise, weil die Ukraine kein Interesse hat, dass es im Transit marginalisiert wird. Und die Türkei hat sich daher angeboten. Und während wir in Brüssel oder auch in unseren Hauptstädten South Stream und den Southern Gas Corridor immer als rivalisierende und einander ausschließende Projekte begreifen, was ich nicht richtig finde, sieht man das in der Türkei ganz offensichtlich und zu Recht völlig anders. Southern Gas Corridor und South Stream schließen einander nicht aus. Insofern, die Türkei hat mit der Zustimmung zur Verlegung des South Stream auf den Boden des Schwarzen Meeres durch ihre Hoheitsgewässer einen wichtigen Schritt der Interaktion mit Russland gesetzt, was von Russland auch sehr geschätzt wird. Da waren allerdings andere Faktoren auch im Spiel. Das Gas bekommt man mittlerweile sehr viel billiger aus Russland. Russland baut ein AKW in der Türkei. Man hatte zunächst auch gehofft, dass Russland sein Öl und das auch kasachisches Öl über eine neue Leitung von Samsun nach Ceyhan transportiert werden wird. Da gibt es im Augenblick Friktionen. Aber Sie sehen, Russland und die Türkei arbeiten energiepolitisch und energiestrategisch sehr stark zusammen. Wie schaut es jetzt um den südlichen Gaskorridor aus? Wir alle kennen immer Nabucco. Im Übrigen, 2002 ist diese Initiative schon gestartet worden. An sich sollte es darum gehen, vor allem iranisches Gas nach Europa zu bringen. Und der Name Nabucco stammt vom Opernbesuch, den man damals gemacht hat. Stellen Sie sich vor, in der Staatsoper in Wien hätte es nicht Nabucco, sondern Boris Godunov gegeben. Das wäre sehr viel problematischer aus politischer Sicht, wenn diese Leitung heute so heißen würde. Nabucco war geplant als strategische Leitung. Eine strategische Leitung, die signifikante Mengen von Gas aus dem Kaspischen Raum, vor allem Aserbaidschan und prospektiv auch Turkmenistan, Iran ist jetzt exkludiert for the time being, nach Europa bringen sollte und jene Märkte besonders mit Gas versorgen sollte, die sehr stark abhängig sind von russischen Gaslieferungen. Das war das strategische Ziel. Für die OMV als den informellen Leader dieses 6 Unternehmenskonsortiums war es, auch durch eigene Fehler möchte ich sagen, nicht wirklich möglich, belastbare Lieferzusagen zu gewinnen und nicht einmal die Finanzierung für diese Pipeline sicherzustellen. Und insofern ist Nabucco 1.0, wie ich es nenne, vom Tisch. Was noch im Spiel ist, ist, was ich, WMV mag mich deswegen nicht, Nabucolino nenne. Es heißt auch Nabucco West. Und Nabucco West ist alles andere als das ursprüngliche Projekt. Es ist nicht mehr dieses strategische Projekt. Darauf komme ich ganz gleich zu sprechen. Weil was ich jetzt machen möchte, ich weiß, ich verletze alle Regeln, die hier aufgestellt wurden, aber ich tue mein Bestes. Nicht im Verletzen, sondern sie nicht zu verletzen. was ganz wichtig ist, meine Damen und Herren, deswegen muss es gesagt werden. Wir haben seit dem Dezember 2011, wo auch diese Entscheidung der Türkei gefallen ist, Russland die South Stream Verlegungsrechte einzuräumen, eine aserbaidschanisch-türkische Initiative, die die Probleme von Nabucco 1.0 kennend und diese lösen wollend und eine der restriktiven Rahmenbedingungen von Nabucco 1.0 für die Türkei und Aserbaidschan umgehen wollend, eine neue Pipeline an Initiative, das ist die TANAP, die transanatolische Pipeline, die jetzt mit einem Intergovernmental Agreement vom Juni 2012 auf den Weg gebracht ist. Dieses Leitungsprojekt, 7 Milliarden Euro im Augenblick der Finanzrahmen, dieses Leitungsprojekt wird im Wesentlichen getragen von einem Produzentenland. Nabucco hatte nie ein Produzentenland im eigenen Konsortium. Und dieses Produzentenland ist Aserbaidschan mit der aserbaidschanischen SOCAR als Eigentümer von 80% der Unternehmensanteile und zwei türkische Unternehmen, BOTAŞ und TPAO, mit 15% bzw. 5%. Und diese Leitung will als skalierbare Pipeline im Endausbau, den wir mit 2030, 2035 erwarten können, bis zu, rein zufällig, auch ungefähr so viel wie South Stream, 60 Milliarden Kubikmeter in die Türkei bringen und von dort weiter nach Europa. Die Hauptlieferanten für TANAP werden aserbaidschanische Gasfelder sein. Das ist allerdings nicht nur das oft in den Medien zitierte Schacht-Deniz-Gasfeld. Das ist auch das Feld Absheron, das von Total entwickelt wird. Das ist das Deep-Sea-Gas bei Azeri-Chiragünischli-Ölfeld. Aserbaidschan wird in den nächsten 10, 15, 20 Jahren sein Produktionsvolumen enorm ausweiten und TANAP soll dieses Produktionsvolumen aufsaugen, in die Türkei und nach Europa bringen. Und Aserbaidschan hat sehr klug und geschickt Eigentümer dieser Entwicklungsfelder, vor allem von Schacht Deniz, in dieses Leitungsvorhaben eingebaut. British Petroleum wird, glaube ich, 10% kaufen, Total wird 5% kaufen und auch Statoil, die norwegische Statoil, wird sich in TANAP einkaufen. Also dieses Projekt ist auf gutem Wege. Für die Europäische Union ist es sehr viel nachteiliger als die Realisierung von Nabucco West. Für die beteiligten Parteien Aserbaidschan und Türkei sehr viel vorteilhafter, aus vielen verschiedenen rechtlichen und finanziellen Gründen. Die Frage ist jetzt nun, was passiert, wenn dieses Gas über die TANAP an die türkische Westgrenze kommt? Und da will ich Ihnen nur ganz kurz sagen, die OMV mit ihrem Konsortium mit Nabucco West ist noch im Spiel für die Abnahme dieses Gases an der türkischen Westgrenze, um es nach Baumgarten zu bringen, an den Central European Gas Hub zu bringen und von dort weiter zu vermarkten. Aber die OMV, Nabucco West, hat auch noch ein Konkurrenzvorhaben. Das sehen Sie hier als TAP, als Trans-Adriatic Pipeline. Ein Vorhaben, das kleiner dimensioniert ist, das Gas nach Süditalien bringen will, getragen von der Schweizer EGL, von der norwegischen Statoil und von der deutschen E.ON Ruhrgas. Sie sehen aber mit dem TANAP-Projekt der Initiative Aserbaidschans und der Türkei, wird die Türkei jedenfalls zu einem ganz massiven Transitland und wird Weichen stellen, hat schon Weichen gestellt, nicht nur Transitland zu sein, sondern auch zu einem finanziell lukrativeren Energiehub zu werden. Die Türkei versteht diese Rolle aber nicht in Konkurrenz zu Russland, sondern als Ergänzung zu russländischen Initiativen. Die Europäer sehen das zu Unrecht, wie ich meine, als ein Antagonismus, den man so nicht zulassen möchte. Und dass die Beziehungen zwischen Europa und Gazprom sehr schwierig sind, weiß man spätestens seit vielen Hausdurchsuchungen, die auch in Wien stattgefunden haben. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Leichter darzustellen war es in der kurzen Zeit auch nicht. Bitte um Vergebung.